Ja, gut, dann gehen wir weiter. Wir wollen jetzt zu einigen grundlegenden Begriffen der... Oh. Mhm. Ah. Der gebräuchlichen Charakterisierung von Graphen. Das Problem ist also das folgende. Sie haben irgendeinen komplizierten Graph. Und ja, den können wir, ist nicht so kompliziert, aber dann nehmen Sie einen größeren Graphen von ein paar hundert oder ein paar tausend und dann haben Sie schon Schwierigkeiten, den überhaupt aufzuzeichnen oder ein Internet von ein paar Millionen oder und die Frage ist allgemein, und das ist sozusagen ein großes Gebiet, nicht abgeschlossenes Gebiet, wie charakterisiere ich Graphen? Oh. Jemand Englisch? No. Dann kann ich erstmal weiter Deutsch. Charakter. Ich schreibe es aber trotzdem auf Englisch. Deutsch rein. Und das ist ein höchst nicht triviales Problem. Denn es gibt ja so viele verschiedene Typen von Graphen und es gibt nicht eine Größe, mit der ich sie alle charakterisieren kann. Wir haben ja schon gewisse Größen kennengelernt. Natürlich n, die Gesamtanzahl von Knoten ist wichtig. Z, die mittlere Anzahl, mittlere Degree ist wichtig. Eine andere Größe, die wir hatten, C, der Clustering-Koeffizient, der die Anzahl die Dichte von Dreiecken misst und so weiter und so weiter. Das sind also skalare Größen. Und ein Schritt weiter von diesen skalaren Größen sind dynamische Größen, die die was über die Konnektivität detaillierter aussagt. Und da gibt es zwei Arten von dynamischen Größen, die gebräuchlich sind, das Graph-Spektrum und der Graph-Laplacian. Und wenn Sie so einen Graphen haben, sage ich mal 1, 2, 3, 4, 5, dann kann ich diesen Graph charakterisieren durch eine Matrix und so speichern man ihn auch häufig im Computer. Es gibt natürlich effizientere Art und Weise, die zu speichern. Die nennt man die Adjacency Matrix. Und die ist so einfach, dass sich gar nicht hier lohnt, eine Diskussion, eine Definition, eine hinzuschreiben, die ist einfach immer 0, wenn zwei Knoten nicht verbunden sind und 1, wenn sie verbunden sind. Das ist also 0, I, j, not connected und 1, if I, j, connected. Also ein ganz einfaches Beispiel hier. Das für diesen Graphen habe ich eine 5x5-Matrix. Die Diagonale ist per Definition 0. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ist mit 2 verbunden und in diesem Graphen, weil er symmetrisch ist, auch 2 mit 1. 1 ist mit 3 verbunden und auch umgekehrt. In diesem Falle auch 2 mit 3. Und 1 ist mit sonst nichts verbunden, also habe ich hier einen Nuller. 2 ist auch mit sonst nichts verbunden, also habe ich hier Nuller. 3 ist dann noch mit 4 verbunden, also habe ich hier eine 1 und sonst mit nichts. Und 4 und 5 sind miteinander verbunden. Das ist also die Adjacenzmatrix auf Deutsch von diesem Graphen. Und was liegt einem Physiker näher als... Ja, was macht ein Physiker sofort, wenn er eine symmetrische, reelle Matrix sieht? rechnet die Eigenwerte aus, denn die sind alle reell. Also kann ich die Eigenwerte davon rechnen, und das nennt man die Eigenwerte von einer Matrix, das nennt man auch das Spektrum einer Matrix. Wie bei das Spektrum eines Hamilton-Operators sind die Energieeigenniveaus. Also ist das Spektrum des Graphen definiert als das Spektrum der Adjazenzmatrix. Und das Spektrum zeichnen wir häufig mit Lambda i, die Eigenwerte. Also ich habe hier Eigenwerte, wenn ich die Matrix A nehme und die Eigenvektoren ej. Und dann habe ich hier ein Lambda j ej. Und die Eigenwerte sind dann halt die Menge Lambda 1 bis Lambda n. Und die sind alle reell für eine reelle symmetrische Matrix. Und genau ist das Spektrum, sozusagen das ist ein zweideutiger Begriff, entweder sage ich, es ist einfach die Menge der Eigenwerte, oder ich nehme das Spektrum im Sinne der Physik, nämlich eine Spektralfunktion, Rho von Lambda, und das ist also Summe, Normierung über J Delta von Lambda minus Lambda J. Also das ist, was wir in der Physik immer als ein Spektrum bezeichnen. Warum ist das so? Ja, ich habe immer als Funktion von Lambda, die Frequenz ist das dann meistens, wenn ich zum Beispiel beim Hamilton-Operator nehme, oder der Energie ist es dann eher, habe ich immer eine Delta-Funktion für ein diskretes Spektrum. Wenn ich hier ein Lambda 1, Lambda 2, Lambda 3 habe, aber ich habe ja manchmal auch kontinuierliche Spektrum, zum Beispiel beim Wasserstoffatom habe ich hier eine reale Reihe und dann habe ich hier einen kontinuierlichen Teil vom Spektrum, nämlich dort, wo die Eigenwerte so dicht sind, dass die Delta-Funktionen sich überlappen und eine kontinuierliche Spektrum geben. Das ist ja also dann Rho von Lambda. Natürlich, wenn ich nur eine endliche Anzahl von Knoten habe, 5, 10 oder 100, habe ich immer nur ein diskretes Spektrum. Aber im thermodynamischen Limes, also wenn ich n gegen unendlich gehe, kann ich auch einen kontinuierlichen Anteil vom Spektrum bekommen. Also man bezeichnet beides mit Spektrum, entweder einfach die Menge von Eigenwerten oder die Summe über die Delta-Funktion. Das ist also hier immer die Definition. Um jetzt zu wissen, was ein Spektrum, also wozu ist das jetzt gut? Das ist also dazu gut, im Prinzip, dass ich genau wie bei den physikalischen Systemen, ich mir anschaue, wo ist das Spektrum, welche sind die Energieeigenniveauten, ich mir anschaue, wie sieht das Spektrum von einem Graph aus, und dann kann ich anhand des Spektrums versuchen, Graphen in verschiedene Klassen aufzuteilen. Spektren, die so aussehen und so aussehen, fallen in verschiedene Klassen. Das werden wir hier bei dem Spektrum etwas weniger machen. Das machen wir ein bisschen intensiver bei dem Graph Laplacian. Das ist eine ähnliche Definition, aber leicht verschieden. Und hier beim Spektrum machen wir nur ein, zwei allgemeine Beispiele. Also bei der Adjazenzmatrix. Und das Erste möchte man natürlich wissen, wie ist das Graphspektrum für ein Erdős-Rényi-Graph? Und das kann man machen, indem man das. Das ist ein bisschen ist nicht trivial auszurechnen. Es ist, da braucht man ein bisschen Mathematik. was eigentlich den Rahmen dieser Vorlesung sprengt. Deswegen werde ich hauptsächlich nur das Ergebnis angeben. Aber ich führe trotzdem in diesem Zusammenhang noch zwei Größen ein, die man in der Physik sowieso hundertfach braucht, jedenfalls in der theoretischen Physik, nämlich die Greens-Funktion. Mit der Hilfe kann man dann das Graphspektrum relativ leicht berechnen. Und die Greens-Funktion ist definiert für jede Matrix, symmetrische Matrix, in der Hinsicht auch für jeden Hamilton-Operator. Also in der Physik haben wir da normalerweise einen Hamilton-Operator stehen. Die wird im Allgemeinen betrachtet G von Lambda, also eine Funktion der Frequenz im Allgemeinen. Kann man auch in der Zeitdomäne machen. Aber hier ist es die Frequenz, die Normierung 1 über N. Und die Trace, also die Spur auf Deutsch, von 1 über Lambda minus dem Operator, den wir betrachten. Also in diesem Fall ist der Operator unsere Matrix. Vielleicht mache ich mal einen kleinen Exkurs, wo wir gerade hier sind. Wie sieht das, würde das in der Quantenmechanik aussehen? In der Quantenmechanik würde das aussehen, Exkurs hier. In der Quantenmechanik ist die Greens-Funktion, dann die Trace, das ist 1 über n. Die Spur ist dann die Summe über ein Orthonormalsystem Alpha 1 über Lambda minus den Hamilton-Operator Lambda. Und Alpha ist eine vollständige Basis von meinem Hilbertraum. Und bei uns hier ist natürlich die Spur, ich werde das nicht in der Quantenmechanik, also in der Direktnotation schreiben, ist bei uns die Spur einfach die Summe über alle Eigenzustände und als Eigenzustände Alpha im Ortsraum können wir dann nehmen 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 und so weiter. Ja? Ja, 1 durch einen Operator ist immer definiert. Jede Funktion von Operatoren sind durch die Taylor-Reihe definiert. Also jede Funktion, Hamilton oder sonstigen Operator, ist durch die Taylor-Reihe definiert. Also Sie müssen das in eine Taylor-Reihe entwickeln, weil dann haben Sie Potenzen vom Operatoren und die Potenzen vom Operatoren sind wohl definiert. Deswegen, wenn man damit rechnet, kann man häufig, man muss aufpassen, weil die hier halt nicht mehr kommutieren. Wenn ich zwei verschiedene Operatoren habe, müssen Sie alles, also wenn Sie strikt rechnen wollen, immer erst in die Taylor-Reihe entwickeln. Das kommt auch gleich, ja. Genau. Das zum Beispiel, ja. Also da haben Sie natürlich Probleme mit der Konvergenz, weil das halt nur konvergiert, wenn die Eigenwerte, kommt jetzt gleich, größer sind, kleiner als Lambda. Gut, dann kann man noch eine weitere Formel verwenden, die Sie vielleicht oder vielleicht nicht kennen, aber extrem wichtig ist, nämlich, dass jetzt für reelle Größen Limes Epsilon gegen 0 1 durch Lambda minus Lambda J plus I Epsilon gleich der Hauptwert, Principal Part, 1 durch Lambda minus Lambda J, das sind also jetzt einfach reelle Größen, minus I Pi Delta von Lambda minus Lambda J ist. Wobei, was bedeutet denn das? Der Hauptwert bedeutet, wenn ich ein Integral nehme, dass ich links und rechts gleich abziehe. Also Sie haben ja das Problem, wenn Sie ein Integral haben und Sie haben eine Divergenz hier, wie ich das hier habe, und Sie integrieren darüber, dann müssen Sie Grenzwerte nehmen. Das ist hier als Funktion von Lambda. Und hier haben Sie eine Divergenz. Das heißt, Sie müssen Grenzwerte nehmen. Das heißt, Sie nehmen das Integral von hier bis irgendein Minus Lambda 1. Und dann müssen Sie hier ein Plus Lambda 2 nehmen und dann zu Ihrem oberen Grenzwerte, wenn Sie darüber integrieren. Und je nachdem, wie Sie diese Grenzen nehmen, bekommen Sie was Endliches oder Unendliches. Aber Hauptwert heißt, dass ich das schön symmetrisch mache und die Plus- oder Minus-Divergenzen, wenn sie symmetrisch sind, sich wegheben. Das ist die Definition von einem Hauptwert, von einem Integral. Gut, also das Wichtigste ist der Imaginärteil. Warum ist das der Fall? Das ist eine Darstellung der Delta-Funktion, nicht? Das ist einfach zu beweisen, indem Sie das Imaginärteil nehmen, darüber integrieren und Epsilon gegen 0 gehen lassen. Sie kennen sicher die Darstellung der Delta-Funktion hoffentlich. Das machen Sie, indem Sie eine Testfunktion nehmen, nicht? Also wenn Sie das Integral nehmen von irgendwie minus unendlich bis plus unendlich. Ich nehme mal den Imaginärteil davon. Das ist minus Epsilon I Epsilon Lambda minus Lambda J zum Quadrat plus Epsilon zum Quadrat. Und Sie nehmen irgendeine Testfunktion, also F von Lambda und machen D Lambda. Und dann lassen Sie Epsilon gegen 0 gehen und dann sehen Sie, das wird immer schärfer und immer schärfer. Und dann sehen Sie, dass im Limit Epsilon gegen 0 bekommen Sie hier wegen der Normierung hier davon ein minus I Pi F von Lambda J. Weil das immer schärfer an diesem Punkt wird und wegen der Normierung bekommt er noch ein Pi. Und das minus I ist da vorne. Gut, und warum brauchen wir das? Weil, wenn Sie hier die Eigenwerte nehmen, wenn Sie nämlich die Trace nehmen und hier Sie setzen, machen die nicht über eine beliebige Basis, sondern über die Eigenwerte von A, dann haben Sie ja das G von Lambda gleich 1 über N, Summe über alle Eigenwerte J oder Lambda J sind 1 über Lambda minus Lambda J. Und wenn Sie sich jetzt ein Plus I Epsilon hinzudenken, das vorher da eigentlich in der Definition der Greens-Funktion drin stehen muss, dass man aber meistens sich hinzudenkt, dieses Plus I Epsilon, das braucht man, weil man retardierte Greens-Funktionen hat, aber das macht jetzt hier nichts, dann habe ich also das Rho von Lambda, oder sagen wir mal so, ich nehme erstmal umgekehrte, das minus 1 durch Pi, der Imaginärteil von G von Lambda. Wenn ich jetzt hier diese Formel benutze, das minus I, und das, also ich habe den Imaginärteil, das minus Pi hebt sich weg, ist dann nichts anderes als das hier. Das heißt, das ist gleich 1 über n, Summe über j, diese Delta-Funktion bleibt, Delta von Lambda minus Lambda j. Und das ist nichts anderes als Rho von Lambda. Und deswegen benutzen Sie in der Physik, und das kann man hier genauso machen bei den Graphen, die Greens-Funktion, um die Spektralfunktion auszurechnen. Das heißt, Sie rechnen erst die Greens-Funktion aus, nachher nehmen Sie den Imaginärteil und dann bekommen Sie die Spektralfunktion. Und warum macht man das häufig? Weil es halt häufig sehr viel einfacher ist, hier mit Hand zu haben, weil das ist ein algebraischer Ausdruck von meinem Operator, 1 durch Lambda minus Operator. Und den kann ich dann berechnen und am Ende kann ich den Imaginärteil nehmen und meine Spektralfunktion ausrechnen. Also Greens-Funktionen sind in der Festkörperphysik, Festkörpertheorie A und O. Alle Responsfunktionen, die Sie ausrechnen, also alles, was Sie messen können, ist irgendeine Greens-Funktion. Jedes Experiment wird durch irgendeine Greens-Funktion dargestellt. Und in der Hochenergiephysik, also wenn Sie Teilchenphysik machen, ist sowieso alles Greens-Funktion, ein bisschen anders definiert, aber im Prinzip das Gleiche. Also in der theoretischen Physik wenn Sie ein bisschen weitergehen, werden Sie Kriegsfunktionen noch und nöcher kennenlernen. Und das ist aber hier eigentlich nicht Teil der Vorlesung, sozusagen, das war nur eine Nebenbemerkung, um Verbindung zu machen mit dem, was Sie vielleicht schon wissen oder wissen werden. Also, dass diese mathematischen Methoden halt von der Physik in der Graphentheorie überall hier zur Anwendung finden. Gut, und wenn man sich dann halt mit Kriegsfunktionen auskennt, dann kann man auch relativ leicht das Spektrum von einem Erdős-Rényi-Graph ausrechnen, aber das gebe ich jetzt hier nur das Ergebnis an. Das ist nämlich einfach eine Ellipse. Das ist dieselbe Kriegsfunktion, die wir auch für ungeordnete Systeme haben, eine Ellipse. Also eine Kriegsfunktion in der Physik ist auch ein Propagator. Das heißt, wenn Sie beschreiben wollen, wie sich ein quantenmechanisches Teilchen vom Orte x zur Zeit t bewegt, also Sie haben ein Teilchen zur Orte x zur Zeit t, natürlich eine Wahrscheinlichkeit, Amplitude einer Wellenfunktion, und es propagiert mit Wechselwirkung mit vielen anderen Teilchen und allen möglichen anderen Einwirkungen zu einem späteren Zeitpunkt an Orte x' t'. Dann wird dieser Propagator durch eine Kriegsfunktion beschrieben. Das ist dann halt im Ortsraum und nicht im Frequenzraum g von x und t, g' und t. Und wenn Sie dann Fourier-Transformationen machen, dann kommen Sie zu dieser Kriegsfunktion. Und weil der Kriegsfunktionen halt Propagatoren sind und in der Teilchenphysik halt alles propagiert, wenn Sie irgendein Streuexperiment machen, dann propagiert halt was von unendlich zu Ihrem Streuzentrum und wieder weg. Sind Kriegsfunktionen das A und O der Beschreibung. Denn jedes Experiment in der Teilchenphysik ist ein Streuexperiment. Gut, und das Ergebnis ist für Erdős-Rényi, also einen vollkommen ungeordneten Graph, haben wir, dass das Rho von Lambda, also die Spektralfunktion des Graphen, einfach eine Ellipse ist. Das heißt also eine obere Kante und eine untere Kante. Das heißt, mathematisch sieht das folgendermaßen aus. Rho von Lambda gleich 4z minus Lambda Quadrat durch eine Normierung, die ist 1 durch 2pi z und sonst 0. Und das geht nur, solange das hier die Ellipse, also die Wurzel definiert ist. Also Lambda Quadrat muss kleiner sein als 4z. Oder beziehungsweise, ja, Lambda Quadrat kleiner als 4z. Und wenn Lambda Quadrat größer als 4z ist, dann ist die Spektralfunktion 0. Das heißt, wir haben eine obere Kante, einen maximalen Eigenwert, der skaliert wie die Wurzel aus der Koordinationszahl, also Lambda gleich 2 mal Wurzel z, und ist eine Ellipse, schön dicht. Also das ist kontinuierlich, weil ich hier natürlich im Limes gegangen bin, n gegen unendlich. Das heißt, wenn Sie n gleich nur 10 oder 100 haben, haben Sie da einzelne Delta-Funktionen, die sich dann aber hier immer dichter werden und hier weniger dicht. Der Limes ist aber recht nicht trivial zu bilden. Und wenn Sie jetzt also so eine Matrix haben, also das Schöne ist, dass Sie jetzt einfach rechnen können, ohne nachzudenken. Also Sie haben irgendeinen Graphen mit ein paar tausend Knoten und dann die Adjazenzmatrix ist trivial zu bilden. Tun Sie in den Computer, rechnen die Eigenwerte aus, malen es auf und vergleichen es. Sieht es so aus oder ganz anders aus? Und wenn es so aussieht, dann sagen Sie, okay, das ist im Wesentlichen ein ungeordneter Graph, und wenn es ganz anders aussieht, dann nicht. Oh, welche Möglichkeiten damit? Es zeigt sich aber, dass um einen Graphen anhand des Spektrums zu klassifizieren, eine andere dynamische Größe, der Graph Laplacien, etwas besser geeignet ist, den wir gleich beschreiben werden. Aber dieser Graph Spektrum hat einige interessante noch Relevanz für einige physikalische Größen. Zum Beispiel können wir das in Verbindung bringen mit dem Clustering-Koeffizient. Und zwar ist es ja so, dass die Anzahl von Dreiecken in einem Graph, Number of Triangles, ist durch die folgende Größe gegeben. Erstmal durch z mal z minus 1 halbe. Das ist die mittlere Anzahl von Paaren von Nachbarn, die ein jeder Knoten hat. Nicht? Also das ist die Anzahl von Nachbarn von einem Knoten, Paare von Nachbarn. Der Clustering-Koeffizienten sagt jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass die da verbunden sind. Das heißt, dann habe ich jetzt die mittlere Anzahl von Knoten, von Dreiecken für jeden Knoten. Und das muss ich jetzt noch mit n multiplizieren, das heißt mit n über 3, weil jeder, also so viele Knoten habe ich, aber ich zähle jedes Dreieck dreifach, weil das zähle ich für diesen Knoten und für diesen Knoten. Also muss ich noch, wenn ich nicht überzählen will, durch 3 divergieren. Und das ist die Gesamtanzahl von Dreiecken in meinem Graphen. Die kann ich aber jetzt auch anders schreiben. Hier kann ich nämlich auch schreiben 1 über 6, Summe über ijk, ist mir jetzt einfacher, aijk, wobei A die Adjazenzmatrix ist. Und warum sind das Dreiecke? Ja, nur wenn der Eintrag in der Adjazenzmatrix für alle drei verschieden von 0 ist, gibt es 1. Also dieses Produkt ist nur dann 1 und nicht gleich 0. Was anderes als 1 kann es nicht sein, weil ich habe nur Einträge 1 und 0 in der Adjazenzmatrix, wenn diese drei je miteinander verbunden sind. Das heißt, wenn ich ein I, ein J und ein K habe, die alle drei verbunden sind, dann habe ich ein Dreieck. Und hier muss ich durch 6 dividieren, weil ich 6 verschiedene Reihenfolge habe von diesen Adjazenzmatrixen. Und das ist nichts anderes als ein Sechstel die Spur von a hoch 3. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt den Clustering-Koeffizienten ausrechnen möchte, dann brauche ich nur meine Matrix zu den Kubus zu nehmen, hoch 3 nehmen, die Spur, und dann habe ich meine Gesamtanzahl von Dreiecken und dann kann ich gleich den Clustering-Koeffizienten ausrechnen, indem ich geeignet dividiere. Nicht? Also wir sehen, diese Adjazenzmatrix muss natürlich mit den intrinsischen graphtheoretischen Größen verbunden sein, weil die Adjazenzmatrix eine eindeutige Beschreibung eines Graphen liefert. Das kann ich noch verallgemeinern, indem ich allgemein die Momente von einer Dichte definiere. Ja, was sind die Momente? Die Momente sind allgemein definiert von jeder Verteilungsfunktion. Das Integral d Lambda in diesem Fall, Lambda hoch L, Rho von L, das ist definiert als das L-te Moment. Das ist für jede Verteilungsfunktion, die Sie haben. Momente sind häufig verwendet, um eine einfache Charakterisierung durchzuführen. Sie kennen das einfachste Moment, nämlich M0. Ja, was ist M0? Das ist einfach die Normierung, d Lambda, Rho von Lambda. Und das ist hier immer 1. Dann kennen Sie das erste Moment, M1. Das ist d Lambda, Lambda, Rho von Lambda. Und das ist nichts anderes als der Erwartungswert, das Mittel. Und dann können Sie Quadrat nehmen. Für das Quadrat, wenn Sie den Mittelwert zum Quadrat abziehen, bekommen Sie Standardabweichung und so weiter. Also die ersten zwei, drei Momente sind wohl bekannt, aber auch höhere Momente, zum Beispiel das dritte Moment, wird benutzt. Und wenn das dritte Moment sehr groß ist, dann gibt es etwas über die Skewness, also wie unsymmetrisch der Graph ist, also ob er jetzt so schön symmetrisch ist um den Mittelwert oder ob er total unsymmetrisch ist um den Mittelwert. Da sagen höhere Momente was drüber aus. Gut, also das sind allgemein Momente einer Verteilungsfunktion. Und das ist natürlich nichts anderes als 1 über n Summe über j gleich 1 bis l, bis groß n, also Summe über alle Eigenwerte Lambda j hoch L. Da brauche ich nur die Definition einzusetzen. Die Definition als die Summe der Delta-Funktion, denn Rho ist ja die Summe über die Delta-Funktion. Wenn ich hier die Integral über die Delta-Funktion ausführe, bekomme ich hier immer ein Lambda J. Und das heißt, ich kann alle Momente sofort bestimmen, ganz trivial, wenn ich die Momente kenne. Und das kann ich auch anders schreiben, als 1 über n hier in diesem Fall Summe über, jetzt brauche ich mache lieber i, j, k, l und so weiter, a, i, j, a, j, k und so weiter, dann kommt hier irgendwie ein a irgendetwas, m, i und so weiter. Das ist also die Spur von wenn ich das hier auch hier aufzeichne, die Spur Trace von A hoch L und noch meine Normierung 1 über N. Und die Spur kann ich dann auch wiederum so hinschreiben. Gut, also die Momente sind also auch sehr einfach daraus zu gewinnen. Was jetzt auch wiederum gesehen, von der Distanz gesehen, nicht überraschend ist, weil der Graph Laplacian alle Informationen enthält und ich also irgendwie, in diesem Fall sehr einfach, muss ich sie also auch darin wieder herausbekommen. Der Graph Spektrum, kommen wir jetzt zum Graph Laplacian, den wir jetzt besprechen. So, aber für praktische Anwendung eine sehr schöne Größe, die ein klein wenig anders ist als hier der, oder schon deutlich anders ist als der Graph Spektrum, ist der Laplace-Operator auf einem Graph. Also was man sich überlegt, wir haben also Operatoren und wir wollen den Laplace-Operator auf einem beliebigen Graph definieren. Sie kennen den Laplace-Operator, enorm wichtig in der Physik. Für verschiedene Gründe, für Diffusion in der Quantenmechanik, es ist die kinetische Energie, also und so weiter und so weiter. Den ist normalerweise definiert in einem Raum. Aber was ist, wenn mein Raum jetzt nicht kontinuierlich ist, aber der Graph ist? Also das ist die Frage, kann ich eine gute Definition finden für einen Operator, der, wenn ich den Graph immer dichter mache, übergeht in den normalen Laplace-Operator, aber auf dem Graph eine gute, auf dem Graph eine wohldefinierte Verallgemeinerung ist. Also der heißt Graph Laplacian. Laplacian. Also der Laplace-Operator auf einem Graph. Und dafür haben wir also eine Funktion, betrachten wir. f von x. Normalerweise haben wir sie für einen normalen Laplace-Operator f von x oder in drei Dimensionen f von x. Und dann betrachten wir den Laplace-Operator. Ja, und wie sieht der aus in einer Dimension? Wir können auch den zweidimensionalen betrachten, aber nehmen wir den eindimensionalen Laplace-Operator, ist einfach die zweite Ableitung. Betrachten wir erstmal die normale erste Ableitung, d nach dx, f von x, ist ja einfach definiert als Limes Delta x gegen 0. F von x plus Delta x minus f von x durch Delta x. Und das werden wir auch auf dem Laplace-Operator, auf dem Graphen anwenden können, nur dass dann Delta x wird nicht, diesen Limes werden wir nicht durchführen können, sondern Delta x wird immer 1 sein, je nachdem, wenn halt zwei Knoten benachbar sind. Und für den Laplace-Operator, jetzt also in einer Dimension, das ist einfach die zweite Ableitung, d nach dx², f von x, ist dann einfach, hier einfach die erste Ableitung, nicht? Also f' von x plus Delta x minus f' von x durch Delta x. Und wenn ich das ausschreibe, also Limes Delta x gegen 0, spare ich mir jetzt mal kurz, Limes Delta x gegen 0. Und dann habe ich hier f von x plus Delta x plus f von x minus Delta x minus 2 mal f von x durch Delta x². Also sehr bekannt. Da ist also nichts Besonderes dabei. Ist also symmetrisch, das ist antisymmetrisch und das ist jetzt symmetrisch. Gut, jetzt betrachte ich halt eine Funktion auf einem Graphen. Also ich betrachte also eine Funktion fi, i gleich 1 bis n auf einem Graphen. Also für jeden Knoten des Graphen habe ich hier einen Wert für meine Funktion. Ja, ist halt diskret und nicht mehr kontinuierlich. Gut, jetzt betrachte ich jetzt den Graph Laplacien, folgendermaßen definiert. Das ist jetzt natürlich eine Matrix, Lambda, IJ. Warum ist es eine Matrix? Ja, weil ich halt einen diskreten Raum habe. Mein Raum ist 1 bis n und nicht mehr kontinuierlich. Das ist definiert als Summe über L, AIL, das ist eigentlich nur ZI, Delta IJ minus AIJ. Das sieht etwas geheimnisvoll aus, aber kann man ganz einfach aufschreiben. Das ist also KI, der Degree, der Grad des Knoten I, wenn i gleich j ist, das ist minus 1 für i, j connected, also nächste Nachbarn, und 0 sonst. Gut, und warum ist das sinnvoll? Jetzt können Sie fragen, was hat das in aller Welt mit dieser Definition der zweiten Ableitung zu tun? Wenn Sie sich hier überlegen, ich habe ein eindimensionales System und ich mache diese zweite Ableitung auf meinem Gitter und mein Delta x hier ist gleich 1, ich habe hier also 0, 1, minus 1 und so weiter, dann ist ja die zweite Ableitung, sagen wir mal, in Punkte 0. Was ist das? Das ist f von minus 1 plus f von 1 minus 2 mal f von 0. Ja, das ist meine zweite Ableitung in diesem Punkte. Und auf diesem Gitter habe ich aber, dass der Grad von 0, K0, gleich 2 ist. Das ist der Grad, weil ich einmal nach links und einmal nach rechts gehen kann. Das heißt, das ist genau, abgesehen von einem Vorzeichen, das ist, man definiert das meistens mit einem umgekehrten Vorzeichen, entspricht das hier minus d nach dx². Also in der Graphentheorie wird der Laplace-Operator leider umgekehrt mit dem umgekehrten Vorzeichen definiert. Also das ist hier 1, also abgesehen jetzt von dem Vorzeichen, das ist genau das und das, wenn die beiden verbunden sind. Und minus 2, also der Grad. Und das entspricht auch, wenn ich jetzt mehr habe, also wenn Sie betrachten zum Beispiel den Laplace-Operator in drei Dimensionen, nicht? Also Laplace f von x, dann haben Sie genau das Gleiche. Lasse jetzt mal die Deltas weg, aber dann haben Sie ja Folgendes, also ohne jetzt meine Delta x und Delta y und Delta z, dann habe, die ich jetzt, sagen wir mal, alle gleich einsetze, weil ich auf dem Gitter mache, dann habe ich ja so etwas wie f von x plus 1, 0, 0. Also ich mache eine Verschiebung in x-Richtung, das habe ich plus oder minus. Dann habe ich plus f von x plus oder minus 0, 1, 0. Auch zweimal plus f von x plus oder minus 0, 0, 1, eine Verschiebung. Und jetzt habe ich aber minus 6 mal f von x, weil ich ja diese Ableitung dreimal addieren muss für die Ableitung in x, y und z-Richtung. Und z, 7 und 6 ist genau in drei Dimensionen, ist z der Grad, also die Anzahl nächster Nachbarn von meinem Punkte. Das ist also genau, deswegen haben wir hier diese Definition. Ich mache die Summe über alle verbundene Delta IJ, ich mache die Summe über alle nächsten Nachbarn, alle verbundene, und dann ziehe ich ab, beziehungsweise mit umgekehrten Vorzeichen die Degree. Also es ist wirklich exakt die Verallgemeinerung des Graph-Laplacians, des Laplace-Operators auf den Graphen, so nah ich kommen kann. Ja, und warum ist das so wichtig für die Graphenphysik? Weil der Laplace-Operator, Sie kennen vielleicht die Diffusionsgleichung, werden wir auch noch bekommen. Die Diffusionsgleichung ist ja Laplace d nach dt von irgendeiner Verteilungsfunktion, rho von x und t ist gleich Diffusionskonstante mal Laplace rho von x und t. Das ist die Diffusionsgleichung. Und Diffusion spielt natürlich auf Graphen eine enorme Rolle, weil Sie haben einen Graphen, könnte zum Beispiel ein Netzwerk sein, da kann Information diffundieren, kann Flüssigkeit diffundieren, Elektrizität ausgetauscht wird, Information. Und Information ist essentiell für Vorgänge, die auf einem Graphen passieren können. Nicht? In einem sozialen Netzwerk diffundiert Information und Klatsch und so weiter und so weiter. Und dafür brauche ich halt die entsprechende Verallgemeinerung vom Laplace-Operator. Und der hat auch sehr schöne Eigenschaften. Für die Beschreibung von dynamischen Prozessen nimmt man wirklich jetzt diesen Laplace-Operator. Aber jetzt, um für die abstrakte Charakterisierung von Graphen, nimmt man eine kleine Variante von diesem Laplace-Operator, der normiert ist. Und damit lassen sich viele Graphentypen sehr schön charakterisieren. Und den nennt man den normierten oder normalized Graph Laplacian. Also fast dasselbe, aber nicht ganz. Normalized Graph bla. So. Bla, bla. Den nennen wir jetzt mit einem großen LIJ. Also großes LIJ soll bei uns der Normierte sein. Ist also sehr ähnlich, aber jetzt nicht ganz dasselbe. Der ist also 1 für I gleich J. Hier hatte ich was anderes stehen. Da hatte ich den Degree K. Dafür muss ich jetzt hier umnormieren. Dann mache ich jetzt minus 1, also es ist nicht vollkommen äquivalent, es ist eine Umnormierung. Wurzel aus KI KJ, das ist symmetrisch und 0 sonst. IJ connected, otherwise. Also wenn Sie sich überlegen, ich normiere das um, ich dividiere durch KI, dann würde ich hier minus 1 durch KI bekommen. Ich nehme aber jetzt, deswegen sind die beiden Operatoren nicht identisch, sondern die sind verschiedene Operatoren, anstatt jetzt 1 durch KI zu nehmen, nehme ich jetzt das symmetrische Produkt KI mal KJ und die Wurzel daraus. Wenn natürlich überall der Grad gleich ist, ist es dasselbe. Wenn sie verschieden sind, ist es ein anderer Operator. Also es ist nicht der identische Operator, sondern ein leicht verschiedener Operator. Der hat aber sehr schöne Eigenschaften und kann sehr schön verwendet werden, um Graphen zu charakterisieren. Also der ist halt symmetrischer. Gut. Also erstens haben wir, die ist positiv semidefinit, die Eigenwerte, also Lambda J, die Lambda L, Eigenvalues of L. Also ich habe natürlich N Eigenwerte. Und die sind semi-positiv definit, oder semi-definit. Und zwar gilt immer 0 gleich Lambda 0. Der kleinste Eigenwert ist immer gleich 0, werden wir auch gleich beweisen. Und die anderen Eigenwerte sind größer oder gleich. Lambda 1, größer oder gleich. Und das Schöne ist, die sind größer oder gleich 2. Das heißt, die Eigenwerte sind immer zwischen 0 und 2, egal was der Graph auch machen will. Und der kleinste Eigenwert ist immer 0. Kommen wir gleich noch am Ende. Ich schreibe erstmal alle Eigenschaften dann aus. Wir werden nämlich die Eigenfunktion da gleich niederschreiben. Das heißt, wir machen sie jetzt sogar. Ja, ich schreibe schon mal den Eigenwert hin. Also die Eigenfunktion, Eigenvektor zu Lambda 0, kann ich nämlich direkt angeben. Eine Normierung, 1 durch Wurzel c, Wurzel aus k1, Wurzel aus k2, Wurzel aus kn. Ja, warum ist das so? Ich kann jetzt einfach mal den Operator darauf anwenden. Also ich wende jetzt Lambda auf e von 0 an. Und das ist also 1 durch Wurzel c. Jetzt für i gleich j bekomme ich dasselbe hier. Da bekomme ich also den ersten Term, ist, ich nehme einfach nur k1, Wurzel aus k2 und so weiter, minus, jetzt bekomme ich, also, wenn ich hier einen Term, wenn jetzt also sagen wir mal 2 mit 1 verbunden ist, dann dividiere ich durch die Wurzel von k2 dass na? Eine Sekunde, 1 durch Wurzel. Ah ja, die wirkliche Wurzel von K2 multipliziere mit 1 durch Wurzel. Das heißt, ich kriege für diesen Term hier, für den ersten, 1 durch Wurzel K1. Jetzt habe ich, wie viel von diesen Termen bekomme ich? Ich bekomme nämlich so viele Terme, wie viel ich nächste Nachbar habe von K1. Das heißt, das hier muss ich mit K1 multiplizieren, weil das habe ich so viele nächste Nachbarn. Dann hebt sich das hier gerade weg, die Wurzel. Ich habe eine Wurzel, dann hebt sich das mit dieser Wurzel weg und ich bekomme nachher 0, wenn ich das dann für jede dieser Gitterplätze mache. Vielleicht sollen wir es für ein 2x2-System explizit machen. Klar oder lieber einen kleinen Probegraphen? Also nehmen wir mal vielleicht einen Versuchsgraphen hier, möglichst einfach. Was ist denn das Einfachste, was wir haben können? Sagen wir mal den da. Wir haben hier 1, 2, 3. Nehmen wir mal den da. Dann ist mein Graph Laplacian für diesen Versuchsgraphen, mal sehen, ob wir das hinkriegen, Lambda ist gleich 1, 1, 1 per Definition. Dann habe ich 1 durch Wurzel 2, das ist also immer hier gleich minus 1 durch Wurzel 2, 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 weil K1 ist also, K1 ist gleich 2, K2 gleich K3 gleich 1, die Anzahl Nachbarn. Und 2 und 3 sind nicht verbunden, also steht hier eine 0. Das ist mein Graph Laplacian für dieses System. Und jetzt wende ich diesen Laplace-Operator auf, schreibe ich erstmal E0 hin, E0 von Lambda 0 ist gleich irgendeine Normierungskonstante und Wurzel 2, 1, 1. Gut, jetzt nehmen wir, multiplizieren wir das wirklich. Jetzt nehmen wir also diesen Operator und multiplizieren im Geiste jetzt mit dem Spaltenvektor, also 2, 1, 1. Wenn ich das jetzt multipliziere, bekomme ich hier für die erste ein Wurzel 2 minus 1 durch Wurzel 2 minus 1 durch Wurzel 2 und das ist natürlich gleich 0. Das ist die gleiche Rechnung wie oben. Oder für die zweite Zeile bekomme ich minus 1 plus 1, 0. Und für die dritte Zeile bekomme ich minus 1, 0 plus 1 und das ist gleich 0. Das ist aber die gleiche Rechnung wie oben, halt nur etwas konkreter. Gut, also das ist schön. Ich habe schon mal den ersten Eigenwert. Jetzt kann ich sogar noch eine Aussage machen. Ich kann sagen, wie viele Eigenwerte 0 ich habe. Das ist wirklich eine sehr schöne Sache. Und zwar, das kann ich sofort sehen, wenn ich da oben meinen Eigenwert habe, nämlich die Anzahl von Eigenwerten, Eigenwerten 0, also die Entartung des Eigenwertes 0, ist gleich die Anzahl von unabhängigen, nicht verbundenen Komponenten. Also, wenn Sie einen großen Graphen haben und Sie haben ihn nicht so analysiert oder so, das ist ein bisschen schwierig, und Sie haben halt einen Graphen, der sieht so aus und dann sieht er so aus und so weiter, dann habe ich hier 1, 2, 3, 4 Komponenten, die nicht verbunden sind. Und das ist genau die Entartung des Eigenwertes des Nulls. Also das ist die nächste Eigenschaft hier. Die nennen wir sie auf Number 0. Identical to the number of disconnected components. Und das ist auch ganz einfach zu beweisen, denn ich kann für alle diese Komponenten sofort, ich kann sofort alle Eigenfunktionen eingeben, nämlich E von Lambda 0 für die erste Komponente. A ist irgendeine Normierung, spare ich mir jetzt. Und sagen wir mal, ich normiere die mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Dann habe ich 1, 2, das hat je den Wurzel aus 1, Wurzel aus 1 und alles andere ist 0. Für die zweite Komponente ist 0, 0. Die drei sind verbunden, haben je k gleich 2, Wurzel 2, Wurzel 2, Wurzel 2, 0, 0, 0 und so weiter. Das heißt, ich habe einfach dasselbe, was ich vorher bewiesen habe für den vollständigen Graphen, mache ich jetzt für jeden Subgraphen. Für jeden Subgraphen weiß ich, ist das die Eigenfunktion, weil die anderen sind ja nicht verbunden, kann ich einfach zu 0 setzen. Und das kann ich für jeden Subgraphen separat machen, also weiß ich, dass ich so viele Eigenfunktionen habe, die mir jeweils den Eigenwert 0 geben. Und das heißt, wenn Sie sich sonst überlegen, wie mache ich einen Algorithmus, dass mir die Anzahl unabhängiger Komponenten herausfindet, kann ich natürlich machen, ist auch nicht so kompliziert. Aber wenn Sie den Graph Laplacian aufschreiben, wissen Sie, Sie brauchen nur die Eigenwerte auszurechnen. Der Computer spuckt Ihnen aus, wie viele Eigenwerte 0 es gibt. Und dann wissen Sie sofort die unabhängigen Komponenten. Und wenn Sie die Eigenfunktionen anschauen, dann wissen Sie auch genau, welches die unabhängigen Komponenten sind. Nämlich genau die, wo hier was Endliches steht und dann sonst Nuller. Ja, wir können noch weitergehen. Jetzt haben wir bis jetzt bei 0, waren wir die ganze Zeit. Wir können etwas höher gehen. Wir wissen, die Eigenwerte sind zwischen 0 und 2. Und für 2 gilt was Ähnliches. Lambda n equals 2, dann und nur dann, if the graph is bipartite. Gut, auch das können wir beweisen. Wie können wir das beweisen? Ganz einfach. Also erstmal machen wir vielleicht mal wieder ein Beispiel. Ich mache kein Beispiel, ich schreibe es erstmal auf und dann mache ich ein Beispiel. Also ein bipartiter Graph ist ja solcher, wo ich A's und B's habe. Und nur A's und Bs sind miteinander verbunden, aber nie Bs mit As. Nie Bs mit Bs und As mit As. Das heißt, was ich jetzt machen kann, ist das folgende. E von 2 ist gleich, oder manchmal proportional, ohne die Normierungsfaktor. Ich nehme jetzt hier alle A-Gitterplätze und dann sortiere ich hier alle meine B-Gitterplätze. Das kann ich machen, weil die eindeutig klassifiziert sind. Dann mache ich hier genau das Gleiche. K1 Wurzel bis KA, so viele A's ich habe. Dann mache ich hier KA plus 1. Also sagen wir mal KA plus 1 Wurzel minus, aber nehme ich jetzt minus KN. Also ich mache genau dasselbe, nur dass ich ein Minuszeichen vor eine der Komponente mache. Die Eigenfunktion sieht sonst ganz genauso aus wie bei 0, nur halt umgekehrt mit einem Minuszeichen. Und jetzt kann ich mir das genau gleich überlegen. Dann bekomme ich nämlich hier statt ein Minuszeichen ein Pluszeichen und das addiert sich dann gleich. Und ich bekomme 2 heraus. Warum? Ja, wende ich mal mein Laplace, am besten ich mache ein Beispiel, nehmen wir mal, aber wir können das gleiche Beispiel machen wie hier, das ist nämlich schon bipartit, dann brauchen wir nicht nochmal aufzuschreiben, das ist nämlich mein A und das sind 2 B-Sides. Also für dieses Beispiel ist mein Eigen E von 2 proportional zu Wurzel aus minus 1, minus Wurzel 1, minus Wurzel 1, weil die beiden hier 1 haben. Gut, und jetzt wende ich das drauf an. Ja, was bekomme ich dann, wenn ich das drauf anwende? Dann bekomme ich hier für die erste Zeile Wurzel 2. Dann bekomme ich Minus mal Minus ist Plus. Plus 1 durch Wurzel 2 plus 1 durch Wurzel 2. Und das ist schließlich 2 mal Wurzel 2. Und 2 mal Wurzel 2 ist natürlich genau das Doppelte von hier, entspricht einem Eigenwert 2. Wenn ich das hier in der nächsten Zeile mache, bekomme ich für das erste, ich muss mit der Wurzel multiplizieren, minus 1. Dann 1 minus 1 bekomme ich minus 1, das ist 2. Ups. Wurzel 2. Und minus 2. Achso, ja, Entschuldigung. Das ist gleich minus 2. Und minus 2 ist minus 2? Ja, genau. Das minus 2 ist das Doppelte hier von minus 1. Deswegen ist der Eigenwert. Der Eigenwert ist ja, Eigenfunktion ist ja Lambda 2 minus 1 minus 1. Das ist meine Eigenfunktion. Ich bekomme minus 2, das ist das Doppelte hiervon. Hier bekomme ich 2 mal Wurzel 2, das ist das Doppelte davon. Gut, das bedeutet, dass ich jetzt eine Charakteristika schon mal habe. Ich weiß, if lambda n close to 2, dann ist der Graph fast bipartit. Denn häufig habe ich ja nicht was Absolutes. Also so eine absolute Sache habe ich ja häufig nicht. Also es kann ja sein, dass ich so einen Graphen habe, wo ich zwar A's und B's habe, die mit gegenseitig verbunden sind. Aber ab und zu habe ich halt auch mal einen Ausreißer. Aber wenige Ausreißer. Und dann weiß ich, der größte Eigenwert meines normalisierten Graf-Laplacien wird nicht 2 sein. Ich weiß, er muss drunter liegen, knapp unterhalb von 2. Aber wenn ich nur wenige Ausreißer habe, dann weiß ich, er wird in der Nähe von 2 liegen. Ja?
Dafür muss man unbedingt die A's und B's so aufteilen und schreiben? Also
nö. Nein, muss man gar nicht, weil der Graf Laplacien ist so definiert, der hat überhaupt nichts damit zu tun, welches A's und B's sind.
Ich meine,
für die Wellenfunktion ja. Wenn ich die Wellenfunktion exakt bestimmen werde, wenn ich es numerisch mache, dann der Computer ist egal, wie, ob was A und B ist. Er rechnet hier einfach alles aus. Aber wenn Sie es analytisch rechnen wollen, dann müssen Sie es natürlich aufteilen, wenn Sie es analytisch die Wellenfunktion explizit rechnen wollen und den Beweis führen wollen. Wenn Sie den analytischen Beweis führen wollen, dann müssen Sie es machen. Aber der Laplace-Operator selber, der interessiert sich nicht, wie die angeordnet sind. Können Sie beliebig ordnen. Ja, können Sie auch. Dann bekommen Sie halt ein Plus. Da haben Sie halt ein Plus K1 minus K2 plus K2 minus K3.
Ja, am Ende würde das keinen Unterschied machen.
Nö, die Reihenfolge ist egal. Hauptsache, Sie wissen, was was ist. Und das ist sehr wichtig, dass Sie also jetzt wirklich eine Größe haben, um zu charakterisieren. Nicht nur Ja oder Nein, sondern auch wie viel. Denn das ist, was normalerweise passiert. Sie haben selten wirklich exakte Bipartit. Aber jetzt können Sie schon mal sagen, wie viel. Um zu wissen natürlich jetzt, ob jetzt 10 hoch minus 1 oder auch 10 hoch minus 5 relevant ist, brauchen Sie ein bisschen Erfahrung, indem Sie ein bisschen rumspielen. Ja, es gibt noch ein paar andere Eigenschaften, die wir jetzt nur aufschreiben, ohne zu beweisen. Sie können natürlich auch das Spektrum, weil Sie haben einen Operator, eine Matrix, können natürlich das Spektrum, das gesamte Spektrum aufmalen, das wird auch gemacht. Aber auch die einzelnen Eigenwerte haben hier ihre Bedeutung und nicht nur das Spektrum. Aber wenn Sie erstmal alle einzelnen durchdekliniert haben, gehen Sie zum Spektrum. Es gilt im Allgemeinen, das war jetzt Nummer 4, generally die Summe über L, Lambda L, also die Summe über alle Eigenwerte ist kleiner gleich N. Also wir haben, um das nochmal vorher zu wiederholen, die Eigenwerte sind zwischen 0, 1, zwischen 0 und 2, das ist also hier. Sie haben n Stück. Es könnte jetzt sein, dass es ganz viele hier größere Eigenwerte gibt, dann könnte die Summe bis 2n gehen, aber im Mittel sind sie kleiner als 1, kleiner gleich 1, weil die Summe über alle Eigenwerte ist n. Also kleiner gleich n. Und es gilt Summe über L, Lambda L identisch zu n, wenn der Graph vollständig verbunden ist, also Lambda 0 nicht entartet. Also wenn Sie den Graph nicht unterteilen können in nicht verbundene Untergraphen, dann ist die Summe über alle Eigenwerte exakt n. Gut, noch ein paar Beispiele, ohne jetzt zu weitere Beweise zu führen. Ein vollständiger verbundener Graph also ein Graph, wo wirklich alles mit allem verbunden ist. Also ein Complete Graph nennt man das, ein vollständig verbundener Graph. Sind die Eigenwerte auch sehr einfach. Dann ist nämlich Lambda 0 gleich 0 offensichtlich. Und alle anderen Eigenwerte sind Lambda L gleich n durch n minus 1 für alle L gleich 1 bis n minus 1. Das heißt, für einen vollständig verbundenen Graphen habe ich nur zwei Eigenwerte, 0, 1, 2, einen bei 0 natürlich und einen, der so knapp größer ist als 1, nämlich hier, der ist also knapp größer als 1 und der ist sehr extrem entartet. Die Summe ist natürlich jetzt erfüllt, wenn Sie das nämlich jetzt aufsummieren. Was ist die Summe hier? Dann habe ich hier 0, dann habe ich n minus 1 mal dem und n minus 1 mal dem ist genau n. Gut, was sehen Sie? Sie sehen, wenn der Graph sehr, sehr, sehr dicht ist, dann sind fast alle Eigenwerte in der Nähe von 1. Fast alle Lambda i ungefähr gleich 1. Also hier sind sie also natürlich nicht exakt 1, aber in der Nähe. Und dann sehen Sie, wenn Sie ein paar rausnehmen, dann wird es hier sich aufspalten in viele kleine. Also dichte Graphen haben viele, viele Eigenwerte in der Nähe von 1. Dann kann man das auch machen, das nächste. Complete by Graph. Also Sie haben einen vollständigen verbundenen Bipartiten-Graphen. Also jedes A ist mit jedem B so. Dann kann man das auch ausrechnen. Dann haben wir natürlich Lambda 0 gleich 0, Lambda n minus 1 ist gleich 2, der größte Eigenwert ist gleich 2, das wissen wir schon. Und alle anderen, Lambda L, sind in diesem Fall genau gleich 1. L gleich 1 bis in diesem Fall n minus 2. Das heißt, Sie haben dasselbe, Sie haben einen sehr dichten Graphen, alle bei 1, aber dann haben Sie einen Eigenwert hier und einen Eigenwert da. Gut. Ja, und so weiter. Also das sind die einfachsten Sachen und dann kann man natürlich weitergehen und sich jetzt verschiedene Graphen anschauen, um diese zu charakterisieren. Also, genau, das ist erstmal alles, was ich hier zu dem Graph Laplacian sagen wollte. Also es ist der normierte Graph Laplacian. Gut, ja, Fragen? Gut, dann mache ich vielleicht nur kurz, was wir jetzt in Zukunft uns beschäftigen werden, in den nächsten Stunden. Wir werden also von dieser Charakterisierung der Graphen erstmal hinter uns lassen und uns Eigenschaften von Graphen überlegen, die eine allgemeine Verteilungsfunktion haben. Also bis jetzt hatten wir Zufallsgraphen gehabt. Das heißt, wir hatten, also nicht nur, aber wir haben hauptsächlich für analytische Rechnungen einen Zufallsgraphen, in dem wir gesagt haben, wir haben eine gewisse Anzahl von Sides und eine mittlere Anzahl von Verbindungen pro Side, die Koordinationszahl z. Beziehungsweise p gleich z durch n minus 1 ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwo einen Link habe. Gut, und die Frage ist jetzt, mit Zufallsgraphen kann man relativ gut rechnen. Kann ich jetzt zu, und aber dann hatte ich eine Verteilungsfunktion, das war die Poisson-Verteilungsfunktion, das war K-Fakultät e hoch minus k durch z, e minus k durch z, z durch k, na, E hoch minus z. Z durch hoch k, sorry. Ja, e hoch minus z, natürlich z durch k Fakultät, ist dann p von k, die Verteilungsfunktion. Ja. Und jetzt ist die Frage, aber diese ist halt wohl definiert, die kann ich nicht ändern. Die Frage ist, kann ich jetzt auch, ich möchte immer noch mit Zufallsgraphen rechnen, weil mit Zufallsgraphen lässt sich gut rechnen, das ist ein gutes Referenzmodell, kann ich viele Sachen analytisch ausrechnen und dann vergleichen mit dem, was ich messe. Aber dieser Zufallsgraph ist sehr starr, weil die Verteilungsfunktion kann ich nicht ändern, die ist ergeben, ich habe nur einen einzigen Parameter z. Kann ich das nicht verallgemeinern und allgemeinere Zufallsgraphen definieren? Und die Idee ist ja, indem ich das anders mache. Ich gehe davon aus, als gegebene Größe p von z und nicht n und z. Also ich sage, ich möchte einen Graphen haben, der so zufällig ist wie möglich und der eine gewisse Verteilungsfunktion, die ich beliebig vorgebe, erfüllt. Das heißt, given, und hier habe ich viele Parameter, irgendein p von k, nicht von z, sorry. Also für k gleich 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter, 5, gebe ich irgendwas vor. Irgendeine Verteilungsfunktion, die beliebig ist. Und wenn ich jede beliebige vorgeben kann, dann kann ich auch sehr, sehr viele verschiedene Zufallsgraphen, auch welche, die realistischer sind, untersuchen. Aber ich kann immer noch sehr schöne analytische Rechnungen machen, weil es Zufall ist. Und die Frage ist, ist das überhaupt realistisch? Nämlich, gibt es solche Graphen überhaupt? Ist das überhaupt erlaubt? Kann ich für jedes beliebige vorgegebene Verteilungsfunktion einen Graphen finden, der diese Verteilungsfunktion erfüllt? Und im Allgemeinen ist das möglich, ja, nicht ganz immer, aber das ist eine kleine Ausweichung, indem ich das nämlich ganz einfach mache. Sagen wir mal, ich habe p von 0, sagen wir mal, ist gleich 0, p von 1, sagen wir mal, ist gleich 2, p von 2 ist gleich 1, p von 3 ist gleich 3 und so weiter. Was ich dann mache, ist das folgende. Ich nehme wie viele Sides habe ich? Ich habe hier in diesem Fall 6 Sides, weil ich habe 2 Gitterplätze, die Degree 2 haben, 1, 2 und 3. Ich habe 6 Gitterplätze. Das heißt, ich male mir erstmal 6 Gitterplätze hin. Dann weiß ich, 3 sollen 3 Verbindungen haben. Einer soll 2 Verbindungen haben und 2 sollen 1 Verbindung haben. Und jetzt kann ich Reise nach Jerusalem spielen und nämlich schauen, ob ich diese Stubs, nennt man das, Stub, also diese kleinen abgeschnittene Verbindung so verbinden kann, dass jeder mit jedem glücklich wird. Zufällig. Nicht? Also, das heißt, ist es jetzt möglich, im Allgemeinen ist es, nicht immer, wenn die Anzahl ungerade ist, ist es nicht möglich, wenn die Anzahl gerade ist, ist es möglich. Mal sehen, was wir hier haben. Und dann sage ich, ich verbinde die jetzt zufällig, also ganz zufällig. Das heißt, ich habe verschiedene, zum Beispiel nehme ich mal den mit dem, den mit dem, den mit dem hier, den mit dem, den mit dem und den mit dem. Und dann habe ich einen über, weil ich nämlich gerade in diesem Fall ungerade Anzahl habe, da ist es nicht möglich. Dann muss ich, in diesem Fall bräuchte ich das hier, noch einen mit 3 und dann könnte ich das noch verbinden. Also wenn die Anzahl gerade ist, ist es möglich, wenn die Anzahl ungerade ist, ist es nicht möglich. Aber das ist sozusagen nur ein 1 über n-Effekt. Wenn ich ganz viele habe, 1000 oder 10.000, kann es sein, dass einer mal am Ende übrig bleibt oder so. Das heißt, für ein endliches System ist nicht unbedingt möglich, aber für große Systeme macht das dann nicht mehr aus. Das heißt, und das wollen wir dann die nächsten Male machen, wir wollen solche Graphen untersuchen, wo die Verteilungsfunktion zufällig, also beliebig vorgegeben ist, wo ja die Verbindungen zufällig sind, sodass ich nachher also eine Summe mache, eine Integral über alle Ensemble-Realisierungen von diesen Graphen, mit diesen Verteilungsfunktionen. Das nennen wir dann Graphs. Random Graphs with Generalized Degree Distribution. Wie haben wir das? Random Graphs, Graphs with Arbitrary, ja, jetzt Arbitrary, ja, das ist gut. Arbitrary. Und mit diesen Graphen werden wir dann einige Sachen untersuchen. Das können wir dann auch mathematisch teilweise relativ rigoros machen. Zum Beispiel Perkulationsübergang. Das heißt, bei welcher Dichte von Verteilung, das geht auch für den Erdes Renyi sogar auch, bekomme ich eine Perkulation. Das heißt, wie groß muss P sein, damit der Graph nicht in zwei Komponenten oder mehr zerfällt. Dann können wir untersuchen, wie ist das mit der Robustness von Graphen. Also wenn ich Graphen habe, die verbunden sind, wie viele Knoten oder Links kann ich wegnehmen, sodass er immer noch verbunden ist. Ganz wichtig für die Funktionalität, Internet oder irgendwelchen anderen Blutgefäßen. Wie viele Blutgefäße können Sie wegnehmen und das Blut fließt immer noch. Also, und das kann man dann untersuchen und untersuchen, welche Typen von Graphen sind robuster als andere. Das heißt, wann bekomme ich einen robusteren Graphen, wie muss ich den konstruieren und so weiter. Und das kann man dann halt alles sehr schön machen, vor allen Dingen, weil man die Verteilungsfunktion zufällig, also beliebig ist, kann man verschiedene Typen von Graphen dann auch miteinander gegenseitig untersuchen. Gut, das machen wir dann nächstes Mal.